Also wer mir in den letzten 2 Wochen eine E-Mail geschrieben hat, der hat eine dicke, fette Out-of-Office-Notification bekommen. Warum? Lieb, dass ihr fragt. Na, im Urlaub war ich. Und so bin ich bestens erholt und leicht getennt zurück und habe uns heute wieder einen ganz spannenden Gast mitgebracht. Und wie würde ich ihn beschreiben? Naja, als das komplette Gegenteil von mir, würde ich sagen. Er ist der Großmeister der Buchhaltungsakrobatik und, na, man kann schon sagen, ein richtiger Excel-Flexer. Wenn unser eins seine Skills in Excel schon als höhere Mathematik bezeichnet, wärmt er sich gerade mal auf. Die Rede ist von Peter Schmeichel, Pronomen er, ihm. Peter ist Teamlead Finance and Controlling bei Nagaro, einer internationalen IT-Beratung und Softwareentwicklung. Und Peter erzählt uns, wie es als Fast-Teenager ist, von Tadschikistan nach Deutschland zu kommen, wie er Berufliches vom Privaten sehr gut trennen kann und warum er sich gern schon deutlich früher geoutet hätte. Dann mal los!
Jour fix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute den lieben Peter im Jour fix Glamour begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir am Feiertag die Zeit nimmst für ein Jour fix Glamour. Ja, herzlich gerne, willkommen.
Max. Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Peter, es ist ja so, wir sind uns freundschaftlich bekannt und zugewandt. Das heißt, du bist guter Freund von mir und nichtsdestotrotz, Freundschaft hin oder her, eine Sache, da wirst du nicht befreit von, nämlich, was hast du in diesen Jour fix mitgebracht? Was ist die Meetingverpflegung? Ist ja nicht so, dass wir gerade schon Kaffeekuchen hatten. Hier geht noch mehr in diesen Bauch rein.
Da geht noch mehr, genau. Und nichts, was du schon nicht kennen würdest, was ich schon mal mitgebracht habe, aber heute nochmal. Es gibt Tomatenbutter tatsächlich.
Und diese Tomatenbutter speziell, die rankt bei mir wirklich ganz, ganz oben. Warum Tomatenbutter? Erklär's nochmal für alle, die dich nicht kennen, weil es gibt eine Zutat im Leben.
Genau. Das ist die Butter tatsächlich, ja. Und wie man einmal in einem Film gehört hat, vielleicht kennt der eine oder andere den Film Julie und Julia. Es gibt 3 wichtige Zutaten in der französischen Küche. Das ist erstens Butter, zweitens Butter und drittens Butter.
Und das heißt, hier ist Butterprogramm. Wir schmieren uns ja einmal dick die Brote voll und ich würde sagen, damit legen wir los, oder?
Ja, lass uns starten.
Du, ich mach das hier auch direkt. Das kommt ja auch immer gut, finde ich, in so einem Podcast. Einfach direkt schmatzen in das Ohr, finde ich super. Oh Gott, die riecht jetzt schon toll. Du, in den Shownotes verlinken wir auch direkt das Rezept.
Bist du dir sicher? Hoffe ich, das teilen möchte.
Also, ich finde es mega. In diesem Sinne, guten Appetit, vielen Dank, dass du da bist.
Lass es dir schmecken.
Okay, ganz toll. Finde ich super.
Ist gut geworden.
Ja, finde ich auch. Finde ich sehr gut. Peter, und jetzt habe ich schon gesagt, wir kennen uns gut, weil du ein guter Freund von mir bist. Und jetzt könnte man ja so sagen, es gibt ja so Freunde, von denen kennt man eigentlich schon die ganze Lebensgeschichte. Und wenn FreundInnen von mir teilweise neue Leute kennenlernen und Geschichten erzählen, denke ich mir, boah, eigentlich könntest du auch aufs Klo gehen. Ich kann deine Geschichte fertig erzählen, weil ich habe sie eh schon 5-mal gehört oder umgekehrt. Bei dir ist das aber nicht der Fall, habe ich in Vorbereitung auf diesen Jour fix gemerkt, weil ich dachte, ja gut, die Fragen, die ich dir jetzt stellen würde, die täten mich auch ganz persönlich selber interessieren, weil habe ich selber gar keine Ahnung, keine Antwort drauf. Von daher freue ich mich sehr, dass du das heute Licht ins Dunkel bringst. Und von daher, glaube ich, fangen wir doch mal damit an. Du bist Teamlead Controlling bei Nagaro.
Genau, richtig. Teamlead Controlling und Finance in diesem Bereich. Und das mache ich jetzt seit 3 Jahren als Teamlead. Angefangen habe ich 2017 bei Nagaro und seitdem habe ich mich weiterentwickelt.
Aber sag mal ganz kurz, wer oder was ist denn Nagaro und woher sollte man euch kennen?
Als Normalsterblicher kennt man es wahrscheinlich nicht, weil wir betreiben Business to Business. Mhm. Und es ist ein IT-Unternehmen. Es entwickelt individuelle Produkte sowohl für SAP als auch ganz individuell irgendwelche Schnittlösungen oder komplette Softwareprodukte für andere Unternehmen.
Und was ist konkret deine Aufgabe als Teamlead, Controlling und Finance?
Nagaro ist global unterwegs. Mhm. Es gibt es sowohl in den USA als auch sehr groß in Indien und auch eben in Europa bei uns hier. Und meine Aufgabe ist tatsächlich für Finance. Ich bin für Finance Deutschland zuständig als Teamlead. Wir haben im Moment zwei Niederlassungen, einmal in München und einmal in Freiburg. Und ich bin eben für die beiden Teams zuständig
hier. Wenn ich die Vokabeln schon höre, Controlling, Finance, dann stelle ich immer wieder fest, du bist der absolute Anti-Max, denn alles das, was ich nicht kann, kannst du gut. Und wenn man in deinem Lebenslauf einmal so nach den besonderen Skills sucht, dann würde ich da bei mir so blumige Marketing-Melanie-Vokabeln schreiben. Du führst aber wirklich einmal die Schreckensliste von mir zumindest auf, nämlich bei dir steht ganz oben Finance, Excel, SAP. Und ich frage mich, kannst du nachvollziehen, dass es Menschen wie mich gibt, die einfach all das, was du richtig gut kannst, die da so richtig mit strugglen?
Kann ich mir sehr gut tatsächlich vorstellen, wenn ich dran denke. Ich meine, bei mir war es die Entwicklung angefangen von der Schule. Da bin ich von der Wirtschaftsschule erstmal in die FOS gekommen und es war alles ein Wirtschaftszweig. Mhm. Und ich war schon drauf getrimmt, einen wirtschaftlichen Beruf auszuüben am Ende. Und es gibt sicherlich sehr viele Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können. Entweder man mag es oder man hasst es.
Und jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen gesagt, dein Lebenslauf, der ist ja super geradlinig. Also Studium in Ansbach und in Coburg, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik. Dann bist du zur AXA-Versicherung in den Controlling- und Finance-Bereich gegangen, dann zu Nagaro. Also war von vornherein schon immer ganz klar, du willst was mit Zahlen machen, dich verschlägt's ins Finance?
Ich fange mal so an. Wahrscheinlich war meine Schwester mein Vorbild, weil sie hat auch was Wirtschaftliches gelernt und ist Buchhalterin geworden am Ende und betreut jetzt ihre Firmen in ihrem Unternehmen. Und das war wahrscheinlich auch mein Vorbild, wo ich mir gedacht habe, okay, du möchtest auch genauso im Büro sitzen und auch am Computer arbeiten und du möchtest jetzt nicht in deinen handwerklichen Beruf ausüben. Und dadurch, dass ich, dass wir nicht aus Deutschland kommen und als ich nach Deutschland gekommen bin, kein Deutsch kannte. Und das war so das erste Hindernis, um eine schulische Ausbildung zu haben, die auch weitreichender ist.
Genau, du hast gerade schon gesagt, du bist mit deiner Familie nach Deutschland gekommen. Du bist in Tadschikistan geboren. Wann seid ihr denn als Familie nach Deutschland gekommen? Wie alt warst du da? Und kannst du dich so an den Moment erinnern, als dir als Kind klar wurde, okay, du bist auf einmal in einem anderen Land?
Das war 1997, da war ich 10 Jahre alt, also eigentlich noch ein Kind. Und es war für mich tatsächlich am Anfang sehr schwer. Nicht wegen der Sprache an sich, sondern eher, dass alles neu ist, die Ablehnung gegen das Neue. Es ist auch meine Mutter aufgefallen, als wir einmal im Bus saßen und im Bus gibt es ja diese Knöpfe zum Stoppdrücken und das gab es ja bei uns nicht. Und ich bin das erste Mal im Bus gefahren mit meiner Mutter und ich habe wohl bei den anderen gesehen, dass sie das machen und bin automatisch hingegangen und habe den Knopf gedrückt. Und sie war ganz erstaunt, dass ich das gemacht habe, obwohl ich das noch nicht kannte. Aber ich habe das alles mit irgendeiner Ablehnung gemacht.
Mhm. Das heißt, Deutschland und du, das war kein Match am Anfang. Wie ist das denn? Ich stelle es mir schwierig vor, wenn du mit 10 Jahren ja auch schon Russisch, deine erste Muttersprache ja perfekt konntest und du kommst in ein Land und merkst auf einmal, okay, auch sprachlich kannst du dich mit anderen 10-Jährigen gerade gar nicht so gut verständigen wie zu Hause in Tadschikistan. Wie war das denn für dich, auch Freunde zu finden und anzukommen?
Relativ schwierig tatsächlich. Am Anfang war der Fokus auf der Familie. Wir konnten alle kein Deutsch und ich habe es erst in der Schule gelernt, weil ich bin in die Schule gekommen. Wir waren in einem Dorf, in einem kleinen Dorf und in der Schule waren dementsprechend auch fast nur deutschsprachige Schüler. Und dadurch habe ich tatsächlich relativ schnell Deutsch gelernt. Und die ersten Wörter kamen im Schlaf. Und nach 3 Jahren konnte ich dann erst Deutsch sprechen.
Das heißt, du hast autodidaktisch oder in der Schule 3 Jahre für dich Deutsch gelernt und erst dann bist du so richtig auch angekommen im Sinne von, da gab es einen Freundeskreis, da gab es Leute, mit denen du dich auf Deutsch dann verständigt hast.
Richtig, genau.
Boah, das klingt ganz schön hart, wenn ich mir das so überlege. Gab es mal den Moment, dass du für dich gedacht hast, ey, das ist so anstrengend, ich will eigentlich wieder zurück?
Wahrscheinlich unterbewusst, weil ich meiner Mutter oder generell meinen Eltern immer gesagt habe, wenn ich dann zu Ende gelernt habe, gehe ich wieder zurück und arbeite in Russland irgendwo.
Ja.
Aber natürlich ist das keine Option mehr, weil wenn du hier gelernt hast und wieder zurückgehen würdest, würde deine Ausbildung wiederum nicht anerkannt werden. Du bist genauso wie wenn du nach Deutschland kommst, alle, die nach Deutschland kommen, erst nachdem sie ihre Ausbildung nochmal bestätigt haben, durch irgendwelche Kurse oder irgendwelche Prüfungen, dann können sie ja ihren Beruf erst ausüben.
Und wann war so für dich der Moment, dass Deutschland richtig zu Hause wurde? Also, dass du gemerkt hast, okay, hier fühle ich mich wohl, hier ist vielleicht auch, ich will ja gar kein Wort in den Mund legen, aber wenn ich dir so zuhöre, schwingt da auch so ein bisschen Heimweh mit. Weißt du, wann der Moment für dich da war?
Schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Es kam wohl schleichend an und ich könnte jetzt keinen Moment nennen, in dem das passiert ist. Generell wahrscheinlich erst zu Ende der Schulzeit. Also es hat relativ lang gedauert.
Und jetzt sind wir vorhin schon so ein bisschen dein Lebenslauf durchgegangen. Und ich habe gesagt, der sieht super linear aus und super analytisch von vorn bis hinten. Da zieht sich Controlling und Finance durch. Gab es denn entlang der Station und deiner beruflichen Reise mal einen Wendepunkt, wo du gesagt hast, ey, das war besonders wichtig, das war eine Station oder eine Wendung, die nachher besonderen Einfluss auf meine Karriere hatte?
Eine Wendung gab es tatsächlich in der Schulbahn und auch im Studium nicht, weil eben die Entwicklung von den Schulen her immer die gleiche gewesen ist und es war alles auf Wirtschaft ausgerichtet. Und deswegen habe ich auch die Schule mit dem Wirtschaftszweig beendet und auch dann war auch klar, dass das Studium etwas Wirtschaftliches sein müsste. Und ich habe mir erstmal gedacht, hey, BWL ist wahrscheinlich zu abgedroschen. Ich versuche mal Wirtschaftsinformatik und musste dann feststellen, okay, ich bin doch kein Programmist. Wirtschaft liegt mir zwar, aber ich kann keine Code schreiben. Das ist nichts für mich.
Das heißt, die Idee war auch, dass du wirklich codest und ein richtiger Techie wirst.
Ich habe es mir nicht ganz so technisch vorgestellt, ja, tatsächlich, ja, wie es dann im Studium war. Und dann habe ich gesehen, okay, das wird nix und ich wechsle lieber. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich für BWL entschieden und habe das zu Ende gemacht. Hat dann auch 4 Monate gedauert, bis ich einen Job gefunden habe. War auch nicht relativ einfach. Ich habe mich erst in der Nähe von Nürnberg beworben, weil meine Eltern aus Nürnberg kommen und wir dort gelebt haben. Eine einzige Bewerbung habe ich nach München geschrieben damals. Und im Unterbewussten wusste ich immer, dass ich nach München wollte. Mhm. Und tatsächlich hat es mit dieser einen Bewerbung dann auch geklappt bei der AXA-Assistanz. Und das war der erste Job. Und ich muss sagen, das war auch eine der besten Jobs bis jetzt, weil ich super Kollegen hatte. Wir hatten sehr viel Spaß dort. Leider, wie man es kennt, wenn man nach dem Studium irgendwo anfängt, wird man unterbezahlt. Und das war so der Knackpunkt wahrscheinlich. Und nach 2 Jahren habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss man wechseln.
Und wie bist du dann in die Rolle bei Nagaro als Teamlead gekommen? Also das heißt, du warst in diesem Team und wurdest dann aus dieser quasi Spezialistenrolle heraus in so eine Teamlead-Funktion befördert, richtig?
Es war mehr Glück wahrscheinlich tatsächlich bei Nagaro. Ich habe länger als 2 Jahre als Controller und als Buchhalter gearbeitet. Und lass mich mal kurz überlegen, nach 4 Jahren ist meine Chefin in Rente gegangen. Die Entscheidung war erstmal, ihre Stelle nicht zu besetzen, sondern das Team so laufen lassen. Wir waren 3 Personen, jeder hatte seinen Bereich zu erledigen. Danach ist ein Kollege ausgefallen bei uns für einen längeren Zeitraum. Und die zweite Kollegin war nur Teilzeit da. Das heißt, ich habe den größten Part übernommen, musste den Jahresabschluss managen, alleine, mehr oder weniger. Und das ging aber sehr schwer tatsächlich. Mhm. wegen der Unterbesetzung. Und danach habe ich zum Chef gesagt, hey, so geht es nicht weiter. Wir brauchen jemanden. Es muss jemand her, der die Abteilung führt, weil ich kann den Leuten auch nicht sagen, was sie zu tun haben. Und von ihm kam dann eben, weil er natürlich gesehen hat, dass ich mich um alles gekümmert habe, die Option, möchtest du das nicht selber machen? Möchtest du nicht Teamlead werden vom Team?
Ja.
Und so bin ich auch in dieser Rolle gelandet tatsächlich. Die Kollegen haben das auch akzeptiert. Und durch Umstrukturierungen im Unternehmen, Zusammenschluss von anderen Unternehmen, hat sich das Team immer weiter, genau so bin ich dazu gekommen tatsächlich. Es ist mehr Glück als...
Du, aber sag mal, dann kommen wir auch zu meiner ersten und einzigen Kategorie.
Queer gecheckt.
Kommen wir zu Queer gecheckt. Ich glaube, das Format ist relativ einfach erklärt. Ich gebe dir einen Hauptsatz und der Nebensatz gehört dir. Mit dem kannst du machen, was du möchtest. Bereit?
Ja, lass uns starten.
Wenn in der Buchhaltung die Faustregel lautet, soll anhaben, dann lautet für queeres Dating die Faustregel?
Also generell würde ich sagen, es gibt keine Regel beim Dating an sich. Es ist schwer, das in der Buchhaltung zusammenzufassen. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, dass auch wenn die beiden Menschen, die sich treffen, sehr unterschiedlich sind, können sie sich ausbalancieren, wie in der Bilanz.
Okay, und unterm Strich kommt eine Null raus, bitte. Zweiter Satz. Gott, da zuckt mir das Auge im Staccato, wenn ich schon vorlesen muss. Diesen Excel-Befehl wünsche ich mir auch fürs echte Leben.
Max, ich glaube, du kennst auch alle Excel-Befehle mittlerweile.
Ich bin ja auch durch eine harte Schule gegangen, aber hier, vervollständige mal den Satz. Ich bin gespannt.
Also ich würde wahrscheinlich hier den S-Verweis wählen. Wer es nicht kennt, S-Verweis holt. Man sagt beim S-Verweis, ich möchte das, was in dieser Zelle steht, dass du es in einer anderen Tabelle suchst und mir wiedergibst, was nebendran steht. Aufs Leben projiziert, wenn du eine Frage gestellt bekommst, kennst die Antwort nicht, könntest du mit einem S-Verweis dir die Antwort holen von einem Sumusorium von ganzen Fragen und Antworten.
Du, da muss man dazu sagen, ne? Dieser verdammte S-Verweis, wie oft habe ich den eingegeben und einfach NV, also No Value, bekommen? Und dann kann ich dir sagen, dann fühlt man sich genauso wie das, was in der Zelle steht, nämlich No Value sitzt auch vor dem Rechner. Also in der Theorie klingt das ganz schön, was du da sagst.
Funktioniert nicht immer.
Funktioniert nicht immer, genau. Und letzter Satz. In meiner monatlichen Bilanz ist mein finanzielles Guilty Pleasure.
Und du kennst ja meinen Traum wahrscheinlich eh, dass ich davon träume, mal ein Eigentum irgendwo am Meer zu besitzen, wo es warm ist. Und jeden Monat, wenn ich ein Stück davon zur Seite legen kann, freue ich mich sehr, dass ich dem Ziel näher komme.
Das heißt, bist du ein Sparer?
Überhaupt nicht. Deswegen ist das für mich auch, wie du es nanntest, Guilty Pleasure. Weil es für mich nicht einfach ist, Geld zurückzulegen, fühle ich mich umso besser, wenn ich etwas zu kann.
Hier hätte ich jetzt gedacht, du bist so Team Sparen. Also ich bin ja wirklich Team mit dem Dispo in die Disco. Ich habe auch neulich einen tollen Financial Advice bekommen. Wenn man etwas im Geschäft sieht, einfach nicht aufs Preisschild, Kreditkarte durchziehen und danach auch nie wieder aufs Konto schauen. Bei dir hätte ich jetzt gedacht, du bist ein Sparer.
Weil ich in Finance arbeite.
Ja, genau. Ja,
fremde Zahlen kann ich ganz gut rechnen, aber die eigenen eher weniger.
Boah, krass. Und auch das, was du so sagst, ne? Also Bilanz, Jahresabschluss und so. Die größte Herausforderung, die ich in meinem Alltag habe, wenn es um Zahlen geht, ist einmal im Monat meine Kreditkartenabrechnung. Und auch da denke ich mir, okay, das ist eine Aneinanderhäufung an Fails, wo ich Konsumopfer war und du machst das hauptberuflich. Also das finde ich krass. Wenn irgendwie Zahlen nicht aufgehen, frustriert dich das nicht?
Das ist ja das Interessante wahrscheinlich an meinem Beruf. Nicht, wenn die Zahlen nicht aufgehen, sondern wenn die Zahlen schlecht aussehen, herauszufinden, woher das kommt. Und das ist wahrscheinlich, warum ich diesen Beruf eigentlich mache.
Ja, okay, ja. Ich würde jetzt gern sagen, kann ich nachvollziehen? Nee, kann ich nicht, weil es treibt mir wieder Schweißperlen auf die Stirn. Aber ich glaube, wenn man uns beide zusammennimmt, dann kommt eine Superpower raus. Aber zumindest auf dieser Seite des Tisches ist beim Thema Zahlen Analytics, da wird die Jacke warm, die sogenannte. Du, aber jetzt habe ich ja auch schon gesagt, wir kennen uns, weil wir befreundet sind und eigentlich gehört zu der Wahrheit, da fehlen noch zwei am Tisch, nämlich dein Freund und mein Freund. Uns als Quartett gibt es häufiger.
Das ist richtig.
Und ich mich dann jetzt auch ja gefragt habe, du kommst in Jofix Glamour, finde ich erstmal super, dich auch hier zu sehen. Aber wie gesagt, ich habe mich dann gefragt, wenn es um das Thema Job und Queerness bei dir geht, da weiß ich gar noch nicht so viel. Kannst du dich erinnern, wann du dich im Job geoutet hast? Also gab es diesen Moment überhaupt oder war das nie ein Thema?
Den Moment gab es einmal bei meinem ersten Job. Da war es aber tatsächlich kein großes Problem, weil unser Chef, der damalige Chef, war selber schwul und hatte einen Partner. Und da ist es relativ einfach gefallen, ihm zu sagen, als er gefragt hat, wie es bei mir aussieht. Und da habe ich ihm gesagt, ja, es gibt jemanden. In meinem jetzigen Job ist das ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht liegt das an meiner Art, dass die Leute entweder Angst oder Respekt vor mir haben, eins von beiden. Das kam nie zur Sprache.
Weil ihr gar nicht so privat miteinander werdet?
Genau.
Also das ist sehr fachlich und was machst du, was mache ich am Wochenende? Dazu kommt es gar nicht so richtig zu dem Moment.
Nee, tatsächlich nicht. Deswegen ist es nie passiert, dass ich mich da geoutet habe oder irgendetwas über mein Leben erzählt hätte.
Du, ich würde mal sagen, die Kolleginnen, die Kollegen, die spitzen hier jetzt selber mal die Ohren. So viel haben sie von dir in 3 Jahren Teamlead noch nicht gehört.
Tatsächlich, das wird...
Und wie war das denn privat? Kannst du dich daran erinnern, wie das bei Freunden, Freundinnen und deiner Familie war, als du gesagt hast, hey, da gibt es jemanden und das ist ein Mann?
Bei der Familie war es die Mutter die Erste, die es erfahren hat. Und für sie war es tatsächlich schwierig, liegt aber wahrscheinlich auch an der Kultur und der Erziehung von den Eltern, wie sie damit umgehen. Und wie gesagt, am Anfang war es für sie schwierig, das anzunehmen, aber mit der Zeit ist es immer besser geworden und mittlerweile, wenn mir meine Mutter auch etwas mitgibt, sagt sie, ja, das könnt ihr dann am Morgen essen, immer nach dem Besuch. Das funktioniert. Die Schwester hatte natürlich kein Problem damit, weil wir wohnen hier und man sieht es im Fernsehen, man sieht es überall und für sie ist das was Normales.
Wie groß ist der Altersunterschied zwischen dir und deiner Schwester?
7 Jahre.
Ist sie älter oder jünger?
Sie ist älter.
Gut, das heißt ja aber auch, deine Schwester ist ja auch so ein Stück weit hier noch mit groß geworden, ne? Und hat irgendwie Teenagerjahre in Deutschland verbracht. Von daher ja auch so ein Stück weit andere Sozialisierung. Ne?
Korrekt, ja.
Und wie war das im Freundeskreis?
Im Freundeskreis war das tatsächlich kein Thema. Als ich meinen Freund vorgestellt habe, war das ganz normal. Und man hat gar nicht drüber gesprochen, hat gar nicht darauf reagiert, sondern man hat es einfach hingenommen.
Und ich meine, jetzt bist du ja auch selber in einer Teamlead-Funktion. Gut, wir haben gemerkt, so privat wie hier hatte ich das Team noch nie sprechen hören. Aber würdest du sagen, auch aus der Perspektive einer Führungskraft, queere Menschen haben im Job alles, was sie brauchen, um Karriere machen zu können, auch du selber? Oder fehlt dir da noch was?
Meiner Meinung nach bedarf es nichts, um Karriere machen zu können. Für mich, wie gesagt, spielt die Sexualität keine Rolle und deswegen meine ich, es sind die persönlichen Skills von einem Menschen, die dazu führen, dass er Karriere macht und wie weit er in eine Position kommt. Das Einzige, was ein Unternehmen vielleicht machen könnte, dass sie offen kommunizieren, wie sie mit queeren Menschen umgehen, beziehungsweise, dass sie damit kein Problem haben. Und ich finde, das würde wahrscheinlich den meisten Menschen ausreichen.
Das heißt, für dich ist es wichtig, dass kommuniziert wird, ey, das ist ein offener Raum, aber mehr brauchst du gar nicht und mehr wünschst du dir von deinem Unternehmen gar nicht.
Mehr wünsche ich mir gar nicht. Ich finde, der Arbeitgeber hat nichts mit meinem privaten, persönlichen Umfeld zu tun und da braucht auch nicht mehr darüber zu wissen.
Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil auch da bin ich der Anti-Peter. Insofern, als dass ich an einem Montag, ob meine ArbeitskollegInnen wollen oder nicht, erstmal irgendwie erzähle, was habe ich am Wochenende gemacht. Und ich glaube, mich selber würde es ganz viel Kraft kosten, immer Formulierungen zu finden, die gar keine Rückschlüsse auf meinen Partner finden lassen. Oder dass sich irgendwie das nicht deutlich wird, ey, mit wem war ich eigentlich gerade 2,5 Wochen auf dem Roadtrip, einmal quer durch die Welt. Von daher finde ich das ganz spannend, was du sagst, dass du das gar nicht so brauchst, weil du deutlich faktischer und deutlich mehr mit deinen ArbeitskollegInnen einfach auf einer reinen Arbeitsebene dabei bist.
Wahrscheinlich liegt das tatsächlich an den Personen selber, die in Finance arbeiten. Sie sind nicht so kommunikativ, sie sind nicht so offen. Mhm. Sie arbeiten ihre Sachen ab und konzentrieren sich eher auf den Job.
Na gut, und jetzt hast du schön zusammengefasst. Während ihr euch auf den Job konzentriert, findet man mich in der Kaffeeküche und erstmal schönes Wochenende durcharbeiten. Genau, Message ist angekommen. Peter, kommen wir auch zu meiner letzten Frage, die da lautet, dein Ratschlag an dich selbst. An welchem Punkt hättest du dir gern schon mal früher einen Ratschlag gegeben? Was hätt's verändert? Und vielleicht magst du auch erzählen, an welcher Stelle du dir den Ratschlag gegeben hättest.
Den einzigen Ratschlag, den ich mir wahrscheinlich gegeben hätte, wäre, dass ich mich früher bei der Familie outen hätte sollen.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Wann hast du dich bei deiner Familie geoutet?
Das war während meines Studiums. Mhm. Eher zum Ende hin tatsächlich. Und da ist schon sehr viel Zeit verstrichen, in der ich mich sehr zurückgehalten habe. Wahrscheinlich hat mich das in meiner Entwicklung geprägt, dass ich zurückhaltend bin. Du kennst mich ja, ich bin kein Mensch vieler Worte und ich höre eher zu. Und vielleicht wäre es anders geworden, wenn ich mich früher geöffnet hätte und früher darüber erzählt hätte.
Kannst du für dich sagen, wie viele Jahre du dieses Gefühl, ich bin schwul und ich muss meiner Familie da eigentlich mal etwas sagen, wie lange hast du das mit dir rumgetragen?
Das hat bestimmt 10 Jahre davor angefangen.
Boah, also das sage ich auch immer wieder, du überrascht mich immer wieder und auch das finde ich krass, weil ich finde, das kostet ja auch richtig viel Kraft, das mit sich so rumzutragen und mit sich selbst erstmal auszumachen.
Tatsächlich ja, ja.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist kein Mensch vieler Worte. Jetzt kann ich dir auch sagen, seltenst war ich vor einer Aufnahme so aufgeregt wie heute, weil ich sonst immer denke, ah ja, die Leute, mit denen quatsche ich einfach. Bei dir, du redest weniger, aber die Sätze, die du sagst, die sitzen. Und ich hatte Angst, du nimmst mich hier richtig auseinander. Und es hat mir unglaublich viel Spaß mit dir gemacht. Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für einen sehr, sehr kurzweiligen Halbstünder, einen Jofix Glamour zwischen dreifacher Butter und Finance-Ratschlägen. Und was ich sehr beruhigend finde, ist, dass du selber nicht von der Sparbrötchen-Fraktion bist, wenn es ums Private geht. Ich finde, allein mit dieser Tatsache entlässt du mich hier sehr beschwingt in den Nachmittag.
Danke dir, Max.
Ich sage vielen, vielen Dank, Peter. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, Jofix Glamour, meine Geschichte gehört in die Ohren der queeren Community. Ich sollte hier aber bitte mal direktamente vor dem Mikrofon sitzen. Dann schreibt eine Mail an vorzimmer@jofixglamour.de. Liked, shared, followed, ganz wichtig, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst unsere zarten Stimmen hört. Und in diesem Sinne sage ich, wir streichen uns jetzt nochmal dick die Butter drauf und lassen sie uns nicht vom Brot nehmen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Peter. Tschüss, ihr Lieben.